Volker Beck in offiziellen Stellungnahmen ist die Beziehung zwischen Deutschland und Israel sehr eng. Für die deutsche Öffentlichkeit ist das alles wesentlich komplexer und für die Partei der Grünen auch. Da gibt es wesentlich mehr Widersprüche als im offiziellen Bereich.
Ja, selbstverständlich. Also offiziell sagt man, wir sind enge Freunde und das Ganze hängt auch mit der Geschichte zusammen und so weiter. Gleichzeitig benutzt man eigentlich diese Formel von den engen Freunden, um die Gemeinheiten immer besonders deutlich und besonders häufig auszusprechen, weil darin sieht man das als Ausdruck der besonderen Enge, weil man seinen Freunden ja die Wahrheit sagen muss. Das große Problem ist bei den deutsch-israelischen Beziehungen. Einerseits, es fehlt Deutschland, das ändert sich jetzt vielleicht mit dem Krieg in der Ukraine, jedes Verständnis für die Nachbarschaft Israels. Also man tut so, als ob überall auf der Welt die Nachbarn Liechtenstein und Luxemburg heißen. Davon kann Israel nur träumen. Und das nimmt man nicht wahr. Und man hat auch in Deutschland immer gedacht, man könnte eigentlich mit Diplomatie, die in der deutschen Außenpolitik als Gesprächstherapie verstanden wird und nicht als Verhandeln über Sachen, die man geben kann oder Sachen, mit denen man drohen kann, alles regeln kann. Und dass man eben mit seinem Latein am Ende ist, wenn der andere nicht bereit ist, tatsächlich sich auf Kompromisse zuzubewegen. Das erleben wir gerade im Großen und ich hoffe, dass unser Land daraus etwas lernt. Aber deshalb nimmt man Israel per se erstmal als aggressiv, als uneinsichtig, als hartherzig, als rachesüchtig wahr und gleichzeitig spielt natürlich das Thema sekundärer Antisemitismus eine ungeheure Rolle in der Gesellschaft. Und viele, die natürlich als aufgeklärte Liberale und linke Bürger nichts Antisemitisches sagen wollen und sich da auch ganz sicher sind, dass sie da frei von jedem Vorurteil sind, agieren dann halt ihre antisemitischen Impulse beim Reden über Israel aus. Da gibt es auch eine Obsession, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil nun gibt es wirklich einen ernsthaften Konflikt zwischen den arabischen Staaten und Israel und der für Israel ist er auch existenziell, aber es ist bei weitem nicht der zentrale Konflikt auf unserer Welt, aber so wird er in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Und wenn in Israel in einer Siedlung eine Mauer gebaut wird, dann dauert es keine 2 Stunden, bis das Auswärtige Amt dazu eine Presseerklärung herausgegeben hat. Wenn irgendwo auf der Welt sonst ein Waffenstillstand gebrochen wird und hunderte Leute im Kampf sind, findet man da häufig gar keine Aktivitäten dazu. Und das ist schon seltsam und das zeigt, dass Reden und Handeln oder Selbstdefinition und tatsächliches Sprechen dann auch auf diplomatischer Ebene dramatisch auseinanderfallen.
Wobei die Obsession ganz sicher mit der deutschen Geschichte zusammenhängt und wenn man so will auch mit einem gewissen pädagogischen Furor, den Sie ja auch angesprochen haben. Wie ist es bei den Grünen? Bei den Grünen ist die Obsession wohl bezogen auf den Konflikt Israel-Palästina.
Ja, und aber bei den Grünen ist das auch Gott sei Dank mittlerweile differenzierter. Also die Problemgeneration ist meine Generation, die Generation Friedensbewegung, die anti-amerikanisch ist und anti-israelisch, weil sie Israel als Kanonenboot Amerikas im Nahen Osten wahrgenommen hat. Und da spielt auch, das ist ja im Prinzip die, sind ja die Söhne und Töchter der Tätergeneration ja gewesen. Da habe ich manchmal das Gefühl, da haben sich die Linken, die selbstverständlich ihren Vätern und Müttern Fragen gestellt haben, was habt ihr im Dritten Reich gemacht? Andererseits wieder beim Hass auf Israel oder bei der Israel-Kritik dann mit ihren Vätern wieder versöhnt. Weil da, und zwar auf eine Art und Weise, dass sie ihre linke Identität, die gegen die Nazis war, weiter pflegen konnten und gleichzeitig dann eben gesehen haben, dass diese Juden doch einfach entweder undankbar, uneinsichtig oder hartherzig sind.
Und das ist aber die 68er Generation.
Und das ist die Generation, die hat auch in ihrer Mehrheit nach wie vor ein Problem mit Israel. Da kommen dann so Sätze, dass man Israel keine Waffen liefern will, auch, die ja auch der Selbstverteidigung eben dienen. Und dann macht man da Kautelen und soll man U-Boote liefern, weil die ja doch, das weiß, ist ja ein offenes Geheimnis, dazu genutzt werden, um die Zweitschlagsfähigkeit Israels atomar zu ermöglichen und zu hoffen, dass deshalb Israel nicht atomar angegriffen wird vom Iran, wenn der mal darüber verfügen sollte. Und da gibt es dann immer Vorbehalte. Bei der jüngeren Generation ist das Gott sei Dank anders. Unsere junge grüne Jugend hat sehr viel in ihrem politischen Bildungsprogramm sich mit Antisemitismus auseinandergesetzt und auch zwar sehr gründlich. Und viele haben verstanden, dass diese Obsession und auch dieses Israel soll sich nicht verteidigen, sondern endlich mal Frieden machen, dass das sehr viel mit dem antisemitischen Hintergründen zu tun hat. Ich kann da nicht für alle sprechen, das ist sowieso, Generationen sind ja nie einheitlich, Gott sei Dank. Aber die Mehrheit der jungen Leute sind da sehr auf Israels Seite und erklären auch immer in den Konflikten wie 2014 und so, dass natürlich Israel sich verteidigen muss und dass man nicht aufrechnen kann, die Opfer der einen Seite gegen die Opfer der anderen Seite, wenn Israel die Angegriffenen sind und sich wehren und Gott sei Dank mit dem Iron Dome die Opferzahlen deshalb einigermaßen gering gehalten werden können.
Bleiben wir noch bei den Behörden. Ich habe jetzt gelesen, was ich nicht wusste, dass die Berliner Polizei einen Vielfaltkalender führt, was ja an sich sehr lobenswert ist. Und in diesem Vielfaltkalender war auch der Al-Quds-Tag drinnen. Der ist aber jetzt gestrichen worden. Wobei ich sagen würde, das hat relativ lang gedauert.
Nö, das hat eigentlich, von meinem Tweet bis zum Rückzug des Kalenders waren es keine 24 Stunden.
Ja, naja, klar, auch den Tag hat es ja schon den Jahren davor auch gegeben.
Ja, aber dieser FIFA-Kalender war neu und der ist eigentlich, also ich würde sagen, das war ein Redaktionsversehen, da haben Leute etwas gemacht, von dem sie nichts verstehen. Die dachten, das ist sonst auch ein religiöser Feiertag und haben das da mit reingenommen. Als rauskam, dass das da draufsteht, kam sofort raus. Für polizeiliches Handeln macht der Al-Quds-Tag ja durchaus auch Sinn, das in den Kalender aufzunehmen, aber nicht in den Vielfaltskalender, sondern in den Gefahrenkalender. Tage, an denen bestimmte Gruppierungen, das gibt es nämlich auch, solche Listen, demonstrieren können und vielleicht auch gewalttätig sein können. Deshalb ist es durchaus nicht schlecht, wenn die Polizei weiß, wann der Al-Quds-Tag ist. Wenn sie allerdings denkt, das sei ein zu respektierender religiöser Feiertag, dann ist er natürlich falsch gestrickt. Aber da sieht man ein bisschen, das ist bei polizeilichem Handeln und auch beim Handeln der Verfassungsschutzämter zum Teil das Problem. Man kennt sich da viel zu wenig aus in diesem islamischen Bereich und kauft dann auch eben die Werbung von so einem muslimischen Verband womöglich aus Versehen ein.
Sich auskennen, BDS, Sie halten, soweit ich das sehe, BDS für eine antisemitische Organisation, tue ich auch, und der Nahostkonflikt ist in dem Zusammenhang ein Vorwand. Wobei ich Sie jetzt ersuchen würde, die BDS kurz zu erklären für die, die nicht.
Also BDS ist ja eine Boykottkampagne, die sich gegen Israel richtet und die eigentlich
Boykott, Desinvestitionen,
die sich eigentlich anlehnt an die Anti-Apartheid-Kampagne gegen Südafrika und versucht damit auch immer den Apartheidsvorwurf auf Israel mit zu übertragen. BDS wirbt mit für sich, dass es ja eine zivile und gewaltfreie Protestform ist. Das ist aber, wenn man genauer auf die Akteure schaut, eine Propagandalüge, weil die Organisationen, die BDS betreiben, zumindest in den palästinensischen Gebieten, identisch oder verbandelt sind mit denjenigen, die auch Terroranschläge begehen. BDS per se, kann man sagen, ist nicht zwangsläufig immer antisemitisch motiviert. Es gibt auch Idioten, die es einfach mitmachen und nicht wissen, was sie tun. Aber in seiner Wirkung ist BDS immer antisemitisch, weil es führt immer dazu, dass jüdische Israelis oder Israelis auch mit arabischem Hintergrund ausgegrenzt werden als Künstler, als Wissenschaftler, als Wirtschaftstreibende, weil sie Bürger des jüdischen und demokratischen Staates sind. Und wegen dem Jüdischen ist es eben. Und ich meine, man muss sich schon fragen, nach Jahrzehnten Boykottkampagnen gegen Israel, warum interessiert sich kein Mensch dafür, dass Marokko die Westsahara besetzt hält? Da sitzen sogar UNO-Truppen dort, die endlich mal ein Referendum über die Zukunft des Landes absichern sollen. Ich habe keine Boykottkampagne gesehen. Und auch übrigens, wenn man auf die Europäische Union blickt, bei Israel hat die Europäische Union gesagt, keine Güter aus den besetzten Gebieten, weil die besetzten Gebiete sind nicht Staatsgebiet. Und das ist auch handelspolitisch und recht international rechtlich grundsätzlich in Ordnung. Plus komisch ist, dass man es bei keinem anderen Land anwendet. Dieses rechtliche Prinzip ist ja entweder universell oder man kann es nicht ausgerechnet nur bei Israel anwenden, weil niemand weiß, woher die marokkanischen Tomaten wirklich sind, ob die aus den besetzten Gebieten kommen oder nicht. Und es gibt zig besetzte Gebiete, wo sich die EU nicht drum kümmert. Bei der Westsahara muss der Europäische Gerichtshof der Kommission sagen, dass sie nicht die Fischereigründe der Westsahara einfach ausbeuten kann, ohne dass gewährleistet ist, dass den Saharis das Geld auch zugutekommt. Also da gibt es eine völlige Diskrepanz und diese BDS-Kampagne ist im Ergebnis immer antisemitisch. Muss ich bloß mal das Logo beim Eurovisionsprotest der BDS-Kampagne anschauen. Da wurde dann der Davidstern aus dem offiziellen Logo des Eurovision-Contests in Tel Aviv ersetzt durch ein Herz mit einer SS-Rune drin. Also da gibt es keine Fragen mehr. Es wird oft darüber rausgeredet, dass BDS ist ja keine echte Organisation, das ist ja eine Bewegung. Und ich würde sagen, das ist auch bewusst so gewählt, diese Form, weil BDS ist ein politisches Chamäleon. Es passt sich immer an, je nachdem, in welchem politischen Umfeld es ist, ob man nur Güter aus den besetzten Gebieten boykottiert oder ob man jeden Israeli und jedes Gut aus Israel boykottiert. Da wechselt man die Sprache. Genauso ist es damit, ob es denn ein Protest gegen die Besatzung in der Westbank ist oder ob die Besatzung sich auf das ganze israelische Gebiet bezieht, nämlich auch auf Haifa, Beersheba, Tel Aviv.
Das ist meine Frage jetzt, was die Wirkung betrifft. Es gibt eine gewisse Wirkung im wissenschaftlichen Bereich, im kulturellen Bereich. Und wie schaut es im ökonomischen Bereich aus und mit den Investitionen?
Also im ökonomischen Bereich spielt es ernsthaft keine Rolle. Das ist die große Enttäuschung für die BDS-Kampagne, dass letztendlich Israel einfach, weil es so innovativ ist im Bereich der Internetwirtschaft und in der Technologie, dass letztendlich wer wirklich Israel boykottieren will, der darf sich seines Handys entledigen, der darf nicht mehr bestimmte Software nutzen. Der landet ziemlich im Neandertal, weil israelische Firmen immer wieder Bestandteile von wichtigen technologischen Innovationen bestimmen. Aber im Bereich der Kultur und der Wissenschaft richtet es richtig Schaden an. Einmal an den Universitäten, das spielt in Deutschland noch nicht so eine große Rolle, aber in England und in den USA, wo Jüdinnen und Juden ernsthaft bedroht werden im Zusammenhang mit BDS-Boykotten. Und das andere ist, dass man wirklich versucht, Künstler unter Druck zu setzen, nicht mehr in Israel aufzutreten oder auf Konzerten oder Festivals, wo auch israelische Künstler auftreten. Und Künstler, manche haben Zivilcourage, manche halt auch weniger. sind sehr, sehr kampagnenanfällig. Wenn ein Künstler lebt davon, dass er seine Platten verkauft und seine Konzerttickets, und wenn ihm da jemand boykottiert und die Auftrittsmöglichkeiten nimmt, dann ist Ebbe in der Kasse. Und deshalb ist das wirklich ein Bereich, wo auch die Politik darauf reagieren muss und sagen muss, wir lassen keine Künstler auftreten, die selbst diesen Boykott unterstützen. Weil dann kann man sagen, it cuts both ways. Ne?
Kommen wir zu den Medien. Sie haben heftig protestiert gegen die Berichterstattung im Gaza-Krieg 2014 der deutschen Medien. Und meine Frage ist, war das damals ein Grundmuster oder eine Übertreibung?
Also es ist eindeutig ein Grundmuster. Ich habe mir das auch schon mehrfach genauer angeschaut. Es gab mal einen Fall, da in einem palästinensischen Flüchtlingslager hat die israelische Polizei eine Razzia durchgeführt, weil sie drei Leute, die zur Fahndung ausgeschrieben waren, festnehmen wollte. Und sie wurden angegriffen vor Ort. Und bei diesem Angriff haben sie sich verteidigt und dabei wurde unglücklicherweise ein Palästinenser erschossen. Die Überschrift war von dpa: Israelis erschießen Palästinenser. Ich bin dem nachgegangen, weil die Geschichte erzählte eigentlich den Ablauf völlig richtig, bloß die Überschrift war eben reduziert. Und dpa war völlig uneinsichtig und dann habe ich damals einen Mitarbeiter dran gesetzt und gesagt, such mir mal vom ganzen Jahr alle Vorfälle raus und die bei den Agenturen gemeldet sind, wie das jeweils die Geschichte sich zur Überschrift verhält. Und ich habe 30 verschiedene Geschichten in dem Jahr gefunden und ich habe das dann genommen und dem Bundespresserat vorgelegt, weil ich finde, dass das einfach unverantwortlich ist, weil wir lesen heute im Netz, bei Twitter, bei Facebook und so, mehr Überschriften als Texte. Und wenn ich dauernd immer die gleiche Geschichte serviert kriege, glaube ich die irgendwann, halt sie für plausibel, selbst wenn ich weiß, dass es anders ist und das ist hochgradig manipulativ. Der Deutsche Presserat hat gesagt, naja, die Überschrift sei ja nicht falsch, sie sei ja nur unvollständig. Ich würde sagen, eine halbe Wahrheit kann auch eine ganze Lüge sein. Der Bundespresserat sagt nein, eine halbe Wahrheit ist eine halbe Wahrheit und deshalb wahr und nicht zu beanstanden. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei einem prominenten Fall ähnlich gesehen würde, wenn der Schießende irgendwie ein prominenter Schauspieler oder Politiker oder sonst was wäre. Und das geht durch und das geht natürlich auch bis zu der Berichterstattung über die bewaffneten Konflikte, weil das sind ja jetzt polizeiliche und militärische Maßnahmen gegen Einzelpersonen, die unglücklich enden. Israel gilt immer als Aggressor und ich werde nie die Fokusüberschrift von 2006 vergessen, weil die bringt es wirklich auf den Punkt. Israel droht mit Selbstverteidigung. Also selbst wenn Israel unbestrittenermaßen sich nur wehrt, bleibt es in der Sprache, in der Perspektive immer der aggressive Part. Und das hat natürlich ganz viel mit 2000 Jahren Antisemitismus im Abendland zu tun, dass man immer das so benennt. Und ich finde, es ist eins der dringendsten Fragen. Wir bräuchten eigentlich in der Presse eine Bereitschaft dazu, in Seminaren und Selbstreflexionen mal darüber zu sprechen, warum sowas immer zustande kommt. Und es geht bis zur Falschmeldung. In der letzten Woche gab es in der Negev-Wüste wieder eine Messerattacke, wo, glaube ich, 4 Israelis angegriffen wurden. Und dann stand in einer Nachrichtenagenturmeldung, die Deutschlandfunk wie Deutsche Welle übernommen haben, drin, aber solche Messerattacken kämen normalerweise keine Zivilisten zu Schaden, richten sich immer nur gegen Militär oder Polizei. Abgesehen davon, dass ich finde, Polizisten und Soldaten haben auch ein Recht auf Leben und dürfen nicht einfach so umgebracht werden, ist diese Behauptung einfach schlicht falsch. Trotzdem findet man sie überall in den deutschen Medien als Berichterstattung. Ich habe es bei Twitter zur Frage gestellt. Ich habe diese Woche jetzt auch den Programmbeirat der ARD angeschrieben. weil sie auf Twitter nicht reagiert haben. Und diese Falschmeldungen bei Israel passieren einfach in Serie. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass das Nachlässigkeit ist, sondern das ist vorurteilbehaftetes Berichterstatten.
Mhm. Kommen wir zu einer Frage in dem Zusammenhang. Die Berichterstattung, oder sagen wir jetzt einmal die Kritik an der israelischen Regierung, Regierungspolitik, wird von dieser sehr oft als antisemitisch bezeichnet, was erstens verständlich ist in der Selbstverteidigung und zweitens zum Teil absolut stimmt. Die Beispiele haben Sie ja jetzt aufgezählt, sehr viele. Es stimmt aber natürlich nicht immer. Und die Frage ist, wie weit betrachten Sie die Grenze als fließend? Ich glaube, die Grauzone ist ziemlich gering. Ich glaube, man kann es im Großen und Ganzen schon auseinander glauben. Ist es antisemitisch oder ist es schlicht und einfach eine legitime Kritik?
Also es ist immer legitim, wenn man sich in einer politischen Diskussion befindet und wenn man nicht lügt. Aber in der Regel wird eben gelügt und gelogen und dämonisiert und werden Dinge größer gemacht. Aber es gibt schon auch, das muss ich schon sagen, von Netanyahu gab es auch teilweise der Versuch, mit dem Antisemitismusvorwurf bestimmte Kritik mundtot zu machen. Das hat mir auch nicht immer gefallen. Aber die Kritik, die wir ansonsten erleben, wie jetzt in dem Amnesty-Bericht mit dem Apartheidsvorwurf, oder wenn man in den Kriegen immer wieder behauptet, die Israelis würden Kinder umbringen und würden zivile Opfer in Kauf nehmen. Das ist eben Kritik, die Lüge ist. Und das muss man schon auch als antisemitisch motiviert zurückweisen. Viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland übernehmen natürlich diese Berichterstattung in dem Glauben, dass das alles objektiv ist. Und denen kann man erstmal keinen Vorwurf machen. Und die werden natürlich aber durch diese Berichterstattung antisemitisch geimpft.
Mhm. Bleiben wir bei der Sprache und der Terminologie. Akzeptieren Sie oder lehnen Sie ab den Begriff besetzte Gebiete? Und wie geht es Ihnen in dem Zusammenhang mit der Siedlerbewegung?
Also ich finde schon, dass das Westjordanland ein besetztes Gebiet ist und es war allerdings auch vor dem 67er Krieg ein besetztes Gebiet, sondern die Besatzer waren bloß damals Jordanien. Und das Problem ist, dass der Status des Westjordanlands völkerrechtlich nach wie vor nicht geklärt ist. Und das bleibt einer formalen Friedensverhandlung vorbehalten, weil die Araber damals 48 den Teilungsplan abgelehnt haben und dann einfach die Jordanier reingegangen sind und die Ägypter sind nach Gaza reingegangen. Deshalb ist die Chose nicht so einfach. Ich finde das mit der Siedlungsbewegung schwierig. Ich finde, man muss aber wer Frieden haben will, muss Realpolitik machen und muss anerkennen, dass die großen Siedlungsblöcke nur bei Israel bleiben können, beziehungsweise dass die Leute, die da drin wohnen, zumindest da drin wohnen bleiben können. Womöglich auch unter fremder Herrschaft. Es scheint ja international völlig selbstverständlich zu sein. Und ich finde das auch selbstverständlich, dass in Israel 25% Nicht-Juden leben. Aber gleichzeitig glaubt man, dass unter Palästinenserherrschaft Juden nie leben könnten. Und das ist natürlich absurd. Und man kann natürlich auch nicht sagen, in den besetzten Gebieten ist jetzt alles Unrecht, was jüdische-israelische Präsenz bedeutet. Weil bis 1929 gab es in Hebron immer am Grabe Abrahams jüdische Siedlungen. Und die waren natürlich rechtmäßig, die lebten in ihrem eigenen Hab und Gut und wurden 1929 in einem Pogrom vertrieben. Und das Gleiche gilt für viele Häuser, wo man jetzt in Ost-Jerusalem immer diskutiert. Das sind oftmals Häuser, die bis 48, 49 von Juden bewohnt worden waren und in jüdischem Besitz waren. Und danach unter jordanischer Besatzung, nachdem die Juden vertrieben wurden, von Arabern in Besitz genommen wurden. Aber davon, dass die in Besitz genommen wurden, ist das kein rechtmäßiger Erwerb. Da kann man dann immer sagen, ist das jetzt klug, die Leute da raus zu vertreiben? wie sind die Besitzverhältnisse genau. Und wir haben jetzt gerade gesehen durch das Urteil des Supreme Courts, dass in Israel diese Fragen sehr rechtsstaatlich sauber angepackt werden, zumindest von der Justiz. Die Politik ist manchmal nassforsch. Und die Justiz sagt dann immer, nee, wir schauen uns das ganz genau nach Recht und Gesetz an. Aber ich werbe vor allen Dingen dafür, dass man im Fall es mal zu einem Lösungsgespräch wieder kommen sollte, dass man sich verabschiedet von der Idee, dass Palästina oder was immer dann da entsteht, judenfrei sein müsste. Natürlich muss es das nicht. Und aber das würde viele Fragen lösen, wenn da mal die internationale Staatengemeinschaft auch einen klaren Satz dazu sagen soll. Warum sollen Palästinenser in Israel leben, aber Juden nicht in Palästina?
Aber demokratisch müsste es sein, mit ausreichenden Minderheitenbestimmungen.
Ja, selbstverständlich. Und das gehört eigentlich zu jedem Rechtsstaat dazu. Das Komische ist ja, dass man offensichtlich der palästinensischen Entität zubilligt, dass alle Sachen, die wir ansonsten von demokratischen Staaten verlangen, von denen nicht verlangt werden. Weil wir wissen, dass die Situation ist, wie sie ist. Ja. Die PLO ist eine korrupte, autoritäre Gruppierung mit säkularen Tendenzen auch. Und die Hamas im Gaza ist eine islamistische, korrupte Entität. Und beide sind undemokratisch und verfolgen ihre politischen Kritiker und Gegner aus den eigenen Reihen.
Ich möchte einen Themenwechsel noch machen. Da Sie sich mit Religionspolitik befassen und in dem Zusammenhang ja auch Lehrbeauftragter sind an der Ruhr-Universität in Bochum. Es gab vor einigen Jahren massive Probleme mit dem Koordinierungsrat der Muslime und den dort organisierten Verbänden. Da ging es wesentlich um den Religionsunterricht, soweit ich das verstanden habe, aber nicht nur. Haben sich diese Probleme mittlerweile in irgendeiner Weise gelöst?
Nein, überhaupt nicht. Und das liegt nicht nur an den muslimischen Verbänden, es liegt auch an der Ignoranz deutscher Religionspolitik. Wir haben das Problem, dass wir 17 Religionspolitiken haben, weil wir 16 Bundesländer haben, die eigentlich dafür zuständig sind, zum Beispiel für die Frage des Religionsunterrichts. Das ist Ländersache. Und wir haben in jedem Bundesland ein anderes Modell. Mehrere Klagen der Verbände gegen die einzelnen Länder laufen. Und dadurch, dass die Politik nie eine klare, einheitliche Ansage gemacht hat, haben die Verbände einfach mit der Politik auch gespielt und sich nicht eigentlich an die verfassungsrechtlichen Vorgaben angepasst und in diese Richtung entwickelt. Und wir haben beim Großteil Verbände, es ist nicht 100%, aber beim Großteil der Verbände haben wir ausländische Parteien, ausländische Staaten oder politische Bewegungen, die Moscheen betreiben. Aber ihre Identität ist keine religiöse, sondern eine politische. Und das kann man nach unserem Religionsverfassungsrecht einfach nicht durchgehen lassen. Und ich möchte auch nicht, dass in Deutschland ein AKP-treuer Arbeitsmarkt entsteht. Und daran arbeitet die türkische Regierung relativ konsequent. Sie versucht, private Schulen des türkischen Staates im Verhandlungswege mit dem Auswärtigen Amt zu etablieren. Sie hat 1000 Moscheen, die sie kontrolliert und wo sie das Personal stellt. Und sie möchte das ständig ausweiten und hätte gerne auch den Zugriff noch auf die Lehrer, weil es klar, wenn die muslimischen Verbände, die dem türkischen Staat gehorchen, über die Lehrbefugnis entscheiden dürfen, dann entscheiden die halt nur diejenigen, die ihnen auch politisch in den Kram passen, den Zugang dazu verschaffen. Und da etablieren wir, wenn wir nicht aufpassen, wirklich einen eigenen Arbeitsmarkt, der gar nichts mehr mit unserer demokratischen Gesellschaft zu tun hat. Und aber man kann das auch den Muslimen nicht allein zum Vorwurf machen. Das Desinteresse der deutschen Politik an diesen Phänomenen ist auch mit Schuld, dass diese Verbandsfunktionäre hier einen ungehinderten Einfluss haben und damit ihre eigenen Leute drangsalieren können auf unserem Territorium.
Denn viele Muslime sind ja selber Opfer dieser Situation. Denn es gibt ja auch, bin ich überzeugt, viele Muslime in Deutschland, ebenso in Österreich, die an diesem massiven türkischen Einfluss, wie es etwa in Österreich ist, nicht besonders interessiert sind. Aber auf der Organisationsebene und durch die Finanzierung läuft das dann so, dass die Erdogan-Regierung in Österreich, in Deutschland, aber auch bei uns mitredet.
Faktisch ist das so und wir sind eigentlich völlig blind, was die Finanzströme angeht. Und ich glaube, dass wir das nicht mehr länger so durchhalten können. Ich bin gar nicht dafür, dass man jede Auslandsfinanzierung unterbindet. Christliche Kirchen aus Deutschland finanzieren auch im Ausland Bruder-Schwester-Gemeinden, auch jüdische Gemeinden in Deutschland bekommen von manchen ausländischen Geldgebern Geld. Aber ich möchte das gerne sehen. Ich möchte wissen, wer zahlt da wem wie viel. Und da lange Zeit haben wir das bei anderen Ländern und bei Israel immer kritisiert, solche Transparenzgesetze. Ich glaube, wir sehen mittlerweile, wir leben in einem Zeitalter hybrider Bedrohungen. Und in Deutschland sind vor allen Dingen die Russen da aktiv, aber auch zentralasiatische Staaten wie Aserbaidschan. Es sind die Iraner aktiv, sind die Chinesen aktiv und eben auch die Türkei, die mit verschiedenen Instrumenten versuchen, Einfluss innenpolitisch zu gewinnen über eigene Strukturen. Und wir können das nur nachverfolgen, wenn die Finanzen offenlegen müssen. Und das ist ja nichts, wer nichts sozusagen Illegales macht, muss sich ja nicht genieren, dass er sagt, von dem habe ich so und so viel gekriegt, von dem, das muss man ja nicht auf Heller und Pfennig machen, aber wenn das irgendwie im fünf- oder sechsstelligen Bereich geschieht, möchte das schon sein. Und wir sehen das ja auch mit Parteien wie die AfD, auch die werden aus dem Ausland irgendwie finanziert. Wir wissen nicht, woher das Geld kommt. Kommt es aus der Schweiz, kommt es aus Russland oder geht es von Russland über die Schweiz zu uns? Wir müssen unsere Demokratien resilienter machen. Und dazu müssen wir die Problemfälle genauer erkennen, um auch dann gegen sie gezielt vorgehen zu können. Und das betrifft gerade diesen Bereich der Religionsfinanzierung im muslimischen Bereich ganz stark. Und die einfachen Leute, die engagieren sich nicht. Die gehen mal zu den Feiertagen oder mal am Freitag in die Moschee. Und das ist denen wurscht, wer diese Moschee betreibt. Und selber fühlen sie sich durch die Leute nicht vertreten, deshalb werden sie da auch nicht Mitglied. Und wir müssen, glaube ich, als deutscher Staat da endlich mal Tacheles reden, in dem Sinne, dass wir sagen, wir geben euch nicht mehr Einfluss, wir geben euch keine von Ressourcen durch den Steuerzahlen im sozialen Bereich und so weiter, wenn ihr euch nicht nach unseren verfassungsrechtlichen Normen ausrichtet. Aber dazu fehlt der Politik überwiegend der Mut. Fast alle Parteien, die im demokratischen Spektrum angehören, da wo sie regieren, sind sie nicht so klar wie da, wo sie in der Opposition sind und bei dem Thema die Regierung kritisieren.
Jetzt stehen wir in einer widersprüchlichen Situation. Auf der einen Seite, sowohl in Deutschland als auch in Österreich, die Christen werden weniger, die Religionslosen werden mehr. Das ist ein Prozess, den wir als Säkularisierung bezeichnen. Gleichzeitig aber werden bei euch, bei uns, die Muslime immer mehr. Und damit könnte sich allmählich tatsächlich irgendeine Konfliktsituation aufbauen.
Na, es gibt ja schon Konflikte. Also, dass sich die religiöse Landschaft verändert, ich würde immer sagen, es gibt Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung. Die Leute, die nicht in der Religionsgemeinschaft sind, sind nicht per se areligiös. Diese ganze esoterische Bewegung, die man da sieht, das ist ja so hausgemachte Religion, das gibt es ja auch. Und darauf muss die Politik natürlich gestaltend reagieren. Aber eigentlich hat unsere Verfassung da schon die richtigen Vorgaben, weil wir haben im Artikel 3 Grundgesetz den Schutz vor Diskriminierung aufgrund der religiösen und weltanschaulichen Anschauungen. Und wir haben im Artikel 4 die Religionsfreiheit, das ist eigentlich alles geregelt. Es muss nur mal stringent angewandt werden. Und es darf auch nicht sein, dass im Namen der Religionsfreiheit die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird und bekämpft wird.
Ja, das ist schon klar. Aber wie weit entwickelt sich auch eine Parallelgesellschaft, in der nicht mehr das Strafrecht und das bürgerliche Recht gilt oder weniger gilt als die Scharia?
Naja, also was die Scharia ist, das ist immer oft so schlagwortartig verwendet. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Scharia, weil auch das fünfmal am Tag beten gehört zur Scharia, ohne dass das bestraft wird. Selbstverständlich muss im säkularen Staat für alle das gleiche Recht gelten und das wird vom Gesetzgeber gemacht und das ruht auf der Verfassung und nicht aufgrund von religiösen Überzeugungen. Und das muss man auch durchsetzen, aber da sehe ich auch in Deutschland bis auf wenige extreme Ausnahmen bislang keine Tendenz, dass man tatsächlich Bereiche hat, wo das Recht nicht mehr gilt. Das darf man sich auch nicht leisten und man muss auch gezielt in die Viertel gehen, wo sich so Ghettoisierungen anbahnen. Aber ich halte das zum Teil für eine überzogene Angst. Ich denke, man muss sich viel mehr um diese politischen Fragen kümmern, um die Einflüsse, die es da gibt. Die Muslime sind eine Minderheit und die Mehrheit der Muslime hat überhaupt keine Lust, unter religiösem Recht zu leben. Da darf man auch den Fundamentalisten nicht den Gefallen machen, dass man alle Muslime in eine Schublade sperrt. Das ist nämlich die Agenda der Islamisten. Sie wollen, dass alle Muslime Islamisten sind. Und deshalb versuchen sie uns dazu zu bringen, alle Muslime auch so zu behandeln. Dann haben sie nämlich das Heft des Handelns übernommen.
Die wollen, dass alle Muslime als Islamisten betrachtet werden.
Ja, und sie wollen die auch dazu machen. Ja. Natürlich, also die haben ja natürlich, also die Islamisten wollen letztendlich in dem islamischen Teil der Gesellschaft die Normen vorgeben, ja, aber da stoßen sie ja auf Widerstände. Deshalb dürfen wir auch nicht den Fehler machen, das alles in einen Topf zu werfen, weil dann treiben wir ihnen die jungen Leute zu. Und wir müssen auch, und da finde ich, gibt es auch Defizite in unserer Gesellschaft, ein bisschen mehr mit Respekt auch auf muslimische Religionspraxis versuchen, deutlich zu machen, dass die Pluralität bei uns keine leere Phrase ist. Mhm. Also ich finde es zum Beispiel unsäglich, dass in Berlin im Namen der Neutralität es verboten ist, religiös begründeten Bekleidungsvorschriften im Staatsdienst zu folgen. Also ein jüdischer Lehrer mit Kippa oder eine Lehrerin mit Kopftuch, egal ob das ein jüdisches Kopftuch ist oder ein muslimisches Kopftuch, ist im Staatsdienst von Berlin nicht möglich. Ich halte es für verfassungswidrig und ist ein Angriff auf die Religionsfreiheit. Und das arbeitet auch in die Hände der muslimischen Organisationen, die nicht der Frau die freie Entscheidung zum Kopftuch lassen wollen, sondern die das als Zwang machen wollen, weil sie sagen, seht her, die wollen unsere Religion nicht respektieren. Die behaupten zwar immer, es ist gleiche Rechte, aber wenn es um uns geht, dann dürfen wir trotzdem unsere Freiheit nicht gleichberechtigt ausüben. Und diese Inkonsistenzen auf Seiten der Mehrheitsgesellschaft und des Staates, die muss man auch angehen, weil das Ziel muss doch sein, Muslime dazu zu bekommen, genau wie das bei der Mehrheit der Christen und bei den Juden ist, dass man die Religion im demokratischen Staat kompatibel mit der Gesellschaft auslebt. Und das ist natürlich nicht das, was diese islamischen Verbände im Schilde führen, mehrheitlich.
Ist Berlin da eine Ausnahme?
Also mit diesem Neutralitätsgesetz ja, die Vorstellung gibt es aber in der Politik immer wieder und es gab auch mehrere Anti-Kopftuch-Gesetze in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, die das Bundesverfassungsgericht aufgehoben hat. Deshalb wissen wir eigentlich schon, was das Bundesverfassungsgericht dazu denkt. Aber in der Politik ist das, was da in Berlin geäußert wird und gemacht wurde, ein bisschen mentalitätsmäßig sogar Vorreiter, weil Sie haben richtigerweise angesprochen, die Mehrheitsgesellschaft wird immer säkularer, die christlichen Kirchen verlieren ihre Gläubigen und Anhänger. Und dann wird auf einmal Areligiosität mit Neutralität verwechselt. Und das ist sie eben nicht. Also unsere Verfassung erlaubt zum Beispiel den Amtseid mit oder ohne religiöse Beteuerungsformen abzuleisten. Das zeigt eigentlich das Menschenbild des Grundgesetzes. Das Grundgesetz glaubt, dass die Menschen unterschiedliche Glaubensvorstellungen haben und sagt, das ist auch so okay. Und das darf auch im Staat so stattfinden. Niemand muss zur einen oder anderen Form gezwungen werden, sondern jeder darf das nach seiner Fassung, diesen Eid ableisten. Und das sollte man sich vielleicht nochmal genauer anschauen, was das in anderen Bereichen bedeutet, wenn man eben nicht nur der Säkularisierung Rechnung trägt, sondern auch der Pluralisierung, die es natürlich durch die Migration gegeben hat. Übrigens bei uns in Deutschland zumindest nicht nur im Bereich der Muslime, sondern zum Beispiel auch der christlichen Orthodoxie. Wir haben jetzt 2-3% Orthodoxe, das hatten wir vor Jahren noch nicht.
Danke.
Bitteschön.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.